Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 499,5. Heute gibt es die Review zu Extreme Rules 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, das ist richtig witzig, man kann ja so ein bisschen den Verlauf von uns beiden sehen. Ich sag mal, bei der Preview waren wir ungefähr beide am gleichen Punkt, dass wir sagen, mein Körper bekämpft irgendwas, ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung er geht. Und das Komische ist, mein Körper ist anscheinend wirklich mein Körper, der kann sich nicht so recht entscheiden, der weiß immer noch nicht, was er möchte. Also, ist immer noch 50-50. Und bei dir muss man sagen, ja, du hast den Kampf anscheinend eindeutig verloren.
Ich klang noch deutlich schlimmer. Also ich hätte den Podcast hier am Samstag oder am Freitag nicht aufnehmen können. Das wäre nicht gegangen, weil da hatte ich fast gar keine Stimme mehr. Jetzt ist es, glaube ich, einigermaßen ertragbar. Wundert euch auch nicht, wenn ich hier und da mal ein bisschen leiser spreche, als ich das sonst mache, aber es geht auf jeden Fall. Wir wollen natürlich heute über Extreme Rules reden. Eine Show, über die viel gesprochen worden ist, sowohl positiv als auch negativ, aber vor allem natürlich aufgrund der letzten 10, 12 Minuten. Das ist natürlich gerade das ganz beherrschende Thema. Das Geheimnis des weißen Kaninchens wurde aufgelöst und es ist wenig überraschend Bray Wyatt. Wie er Papa da rausgekommen ist und wie das alles gewesen ist, da werden wir heute drüber sprechen. Kai, du bei dir brennt schon unter den Fingernägeln?
Es ist krass. Also, wir reden da schon am Ende auch drüber, oder? Oder darf ich jetzt direkt loslegen? So ein bisschen wenigstens.
Darfst so ein bisschen. Ja, ich will nicht, dass du die ganze Zeit den Hibbel hast. Also ja, komm, werd's los und dann machen wir nachher ausführlich.
Finde ich gut. Weil ich fand's auch sehr nervig, dass dann beim Fight Pit Match die Fans angefangen haben mit We Want Wyatt Chance. Und ich bin so, Mann, halt die Schnauze und wart einfach ab. So. Triple H macht das schon. Hab mal busy Vertrauen in den Mann. Also das fand ich ein bisschen nervig. Aber auch hier, ich hab dir auch zwischendurch geschrieben, ey, was diese Inszenierung, ne? Leck mich an die Socken. Das war so krass gemacht. Und auch für mich natürlich viel zu gruselig. Und ich glaube, ich kann auch die nächsten Nächte nicht schlafen. Gerade wenn ich an den Hasen denke, den wir dann hatten. Also, gut, das Erste, das Schwein, was da war einfach Niklas Süle anscheinend. Also, aus dem BVB-Stadion direkt drüber gejettet. Aber das sieht unfassbar creepy aus. Diese eine Maske hat mich auch sehr an diese, wie so eine Guy Fawkes-Maske oder diese Ethan Hawke-Maske, die dann Wyatt erst auf hatte. Das Fiend-Ding da auf dem Kommentatorenpult. Also, das war schon alles sehr, sehr krass. Und ich bin halt echt gespannt. Also, ich sagte, ich könnte einen ganzen Podcast drüber machen, um zu überlegen, wie kriegt man das überhaupt in das WWE-Produkt rein? Weil es ist ja nochmal, der Vergleich liegt natürlich nahe, so Undertaker, Licht an, Licht aus. Aber das ist ja nochmal ein anderes, in Anführungsstrichen, Horror-Level. Auch wie die Figuren aussehen. Die lehnen sich auch sehr von diesem Shot in der Dunkelheit, wie die da stehen, angeleuchtet werden. Da denke ich so, ach du meine Güte. Ich bin da unfassbar gespannt drauf. Und auch diese Reaktion auf dem Discord, die ich natürlich nachgelesen habe, das fand ich einfach nur Hammer. Und da hat irgendwie sogar jemand geschrieben, so, das ist der beste Cliffhanger seit 25 Jahren. Und natürlich, wie ich immer so bin, zynisch denke ich so, ja, also übertreib mal nicht. Und da habe ich mir gedacht, aber das ist doch genau diese Reaktion, die man haben möchte. Ja. Dieses komplett in Hyperbeln übertreiben, das ist das Geilste aller Zeiten. Ich habe mir gedacht, das ist doch perfekt, wenn du so reagierst. Scheiß mal, man muss das jetzt nicht alles einordnen. War es wirklich der beste Cliffhanger? So, nee, in dem Moment war es das Geilste aller Zeiten. Punkt. Und also, wenn diese Emotion ausgelöst wird, ich finde das mega. Ich habe so Bock auf Raw. Ich will wissen, was da passiert, wie man das aufgreift, wie man die ganze Boy-Girl-Group da einbindet. Also, Hammer.
Ja, alles richtig gemacht. Man sieht es auch online. Deswegen, man verzeihe mir, dass ich auf YouTube auch den guten Bray als Thumbnail verwende. Normalerweise spoilere ich nicht, aber es ist halt gerade das große Thema. Darüber wird gesprochen. Da waren auch gute Matches bei auf der Card, aber das ist der Punkt, wo einfach viel drüber diskutiert wird. Da das Ding emotionalisiert und das, genau das, was du gerade gesagt hast, ne, das ermutigt natürlich auch, da ein bisschen zu spekulieren. Das machen wir gleich noch. Wir werden auch gleich nochmal den Entrance ein bisschen genauer beleuchten. Ich fand auch diese Maske, die Bray Wyatt dann auf dem Weg zum Ring getragen hat, die so ein bisschen an, ich sag mal, so eine deformierte Art und Weise von Anonymous erinnert hat, also mich zumindest.
Ja, das ist ja diese Guy Fawkes-Maske dann eben.
Genau.
Ne? Ja.
Und finde ich super, super interessant, was, in welche Richtung man da auch gehen könnte. Aber wir starten erstmal ganz vorne. Also ganz vorne vielleicht auch bei der Episode, weil, falls ihr euch wundert, 499,5, hä, wieso das denn? so eine Review als 500 ist schon ein bisschen lame. Deswegen haben wir gesagt, wir mogeln ein bisschen. Und deswegen gibt es die 500 kommenden Wochenende. Da sprechen wir alle drüber, was uns am Wrestling begeistert, was, wie Wrestling unser Leben verändert hat, wie Hedgehog unser Leben verändert hat, unter anderem meine Stimme zum Beispiel. Und da werden wir eine große Runde haben. Also da werden Shaggy dabei sein, Mella, du, Kai, der Chris, David und ich. Und wir werden da
einfach quasi alle.
Werden dann quasi in wechselnden Teams werden ein bisschen miteinander quatschen. Und ich würde mal schätzen, dass wir so auf gut über 2 Stunden kommen, was das Thema angeht, und werden da auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. So. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr es tun könnt. Das soll jetzt aber keine Rolle spielen. Ich muss jede Sekunde Stimme aufheben für diesen Podcast. Fangen wir an beim ersten Match. Das ist unser gutes, altes Donnybrook Brawl Match zwischen den Brawling Brutes und Imperium. Und naja, Kai, du hast bei der Preview noch gesagt, der Ausgang dieses Matches hängt sehr stark davon ab, wie der Kampf bei SmackDown endet zwischen Sheamus und Walter. Und ja. Ich habe auch mit dem Gunther natürlich, ich werde es nie ganz aus meinem Organismus rausbekommen. Und ich habe natürlich auch mit dem Tippen abgewartet, wie es da ausgeht. Und dann dachte ich mir schon so, okay, Gunther hat hier unfair gewonnen. Ja, dann werden
wir gerechnet. Der hat nicht unfair gewonnen. Das war alles im Rahmen der Regeln. Also, der hat zweimal getappt, zweimal tappen ist nicht aufgeben, da ist nichts unfair dran.
Er hat mit der Shillelagh zugeschlagen.
Ja, gut. Aber das ist ja nicht das, über das diskutiert wird.
Das stimmt. Nein, aber da habe ich mir schon gedacht, so in die Richtung geht's. Und ich habe auch schon im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich das Match, auf das ich mich am meisten freue. Weil das war halt so ein, das sind zwei geile Teams, die gut aufgebaut sind. Die Fehde, die ist richtig schön hitzig. Und das sind vor allen Dingen zwei Teams, die sich gerne auf die Schnauze hauen. Und jetzt haben wir hier so eine Art Bar-Umgebung bekommen mit einem Fass, was ich auch mir schon gewünscht hatte. Mit einer Theke war auch noch dabei, ein paar anderen Utensilien, natürlich auch die Shillelaghs waren dabei. Und Kai, die beiden Teams, die haben sich hier einfach wüst ordentlich auf die Schnauze gehauen. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Ja, also es war genau das, was man erwartet hat, was man auch wollte. Und ich finde es ganz komisch. Ich finde, du hast immer mal wieder im Wrestling gewisse Paarungen, wo du sagst, da ist einfach eine gewisse Chemie da.
Ja.
Du kannst nicht genau sagen, warum, aber auch Gunther und Sheamus, das klappt. Und auch diese Stables um die herum mit Imperium gegen die Brawling Brutes, das klappt, das passt. Also die ergänzen sich gut, die haben Bock, die haben diese nötige Härte, die haben auch, glaube ich, den entsprechenden Respekt voneinander und auch die Lust zu sagen, hau einfach zu.
Ja.
Das ergänzt sich da, glaube ich, ganz gut. Und das Match war ja schon so ein Stück weit, also zumindest meiner Meinung nach, so ein bisschen vorhersehbar. Du wusstest genau, als dann irgendwann Imperium Stück für Stück die Leute aus dem Match nimmt und dann auch Sheamus, wusstest du genau, Sheamus kriegt seinen krassen Moment, wo er dann zurückkommt und aufräumt und dann gibt's diesen Brawl mit allem Mann. Also das war ja komplett vorhersehbar. Aber das ist ja auch egal, ne? Letztendlich, das ist ja ein Teil der Fehde und das ist jetzt ja nicht das große 1-gegen-1-Match. Das hier war genau das, was es sein sollte. Durcheinander, nach, also Tornado-mäßig, also kein Eintaggen, sondern jeder darf, jeder muss. Die hauen sich um, immer mal wieder einen Spot. Ich fand, manchmal hast du gemerkt, dass so war, ach nee, jetzt ist der Spot dran, jetzt ist der Spot dran. Du hast quasi gesehen, wie die Leute den Ring frei gemacht haben für die nächste Paarung, die gerade da ist. Das war so ein bisschen blöd, aber das ist jetzt auch wirklich Erbsenzählerei, finde ich, bei so einem Match, wo es einfach nur darum ging, Spaß zu haben. Ich mochte gerade diese Szenen, wo dann immer die Teams einen festgehalten haben und dann draufgehauen wurde, sei es dann als Ludwig Kaiser und Vinci Sheamus festhielten und Gunther dann da draufgeballert hat mit den Chops oder auch die Sache mit der Shillelagh oder eben auch als dann die Brawling Brutes Vinci festhielten und es dann einen Brokick gab. Also das war geil, die ergänzen sich mega. Das war ein richtig, richtig starker Opener und ich fand, das war auch die perfekte Wahl als Opener.
Bin ich komplett bei dir. Das war ein richtig tolles Match. Ich habe da mega viel Spaß dran gehabt. Und hier hat man auch noch mal gesehen, dass sich ja diese Teams quasi spiegeln auf eine gewisse Art und Weise. Und das hat man ja auch immer wieder ausgenutzt, auch diese Konstellation, die man innerhalb der Teams hat. Und das fand ich hier ganz bemerkenswert, wie man das auch durchgeführt hat. Da gab es am Anfang schon so eine Szene, da hat man bemerkt, so ja, die Brutes bekommen so einen Vorteil. Kaiser und Vinci rücken so ein bisschen in Hintergrund, die haben gerade keine Chance. Und kaum kommt Walter rein, räumt er einmal auf und dann ist Imperium sofort wieder im Vorteil. Im späteren Verlauf, du hast es gerade richtig gesagt, hatten wir das genau andersrum, auch dann wieder, als dann Sheamus zurückgekommen ist. Und genauso wie diese Tag-Team-Phasen, die wir dann auch immer wieder gehabt haben mit den ich sag mal, nominellen Tag-Teams, also mit Kaiser und Vinci auf der einen Seite und Holland und Butch auf der anderen Seite. Das, dieses Gespiegelte, das hat mir super gut gefallen. Und auch dann die Momente, es gab ja auch einen Augenblick, wo quasi die Teams beide Teams auf dem Boden lagen. Wir hatten ja auch so einen Stare-Down zwischendurch mal gehabt, wo dann sich beide Teams gesammelt haben, nachdem es ordentlich auf die Schnauze gegeben hat. Und da gab es auch einen Moment, wo beide Teams auf dem Boden gelegen haben und dann erstmal Walter und Gunther aufstanden und auf sich eingeschlagen haben. Und als die dann nicht mehr konnten, sind die beiden anderen Teams, also die beiden anderen Teamteile quasi aufgestanden und haben da weitergemacht. Ich fand, das war von vorne bis hinten eine geile Kiste. Und Kai, hättest du gedacht, dass ein Sheamus im Jahr 2022 nochmal so overkommt?
Das ist echt krass, ne? Also jetzt gerade auch, das fing ja schon in Cardiff an und jetzt auch bei dem Match gegen Gunther bei Sheamus, auch danach, wie die Leute abgingen. Und deswegen habe ich auch in diesem Match auf diesen Spot gewartet, wo es dann diese 10 Schläge gab, wo Gunther im Seil hängt. Du hast ja gemerkt, wie viel Bock die Leute haben. Und es ist, wie du sagst, wir haben 2022 und wir kriegen Sheamus Chance. Also das ist ja schon fast surreal, aber ich finde es komplett geil, weil ich gönn's dem auch von ganzem Herzen. Weil natürlich, also ne, der Cash-In und das alles und gerade der Anfang, müssen wir nicht drüber reden, aber allein für The Bar da ein Spot in meinem Herzen und auch hier, das ist ein Typ, der reißt sich seit Jahren den Arsch auf, der hat ja auch irgendwann angefangen, also schon nach der The Bar-Zeit, zu sagen, ich bringe mich jetzt nochmal geisteskrank in Shape, als er verletzt war, also auch da, geiler Typ und was ich ganz komisch finde, ich hätte es nie gedacht, aber auch ein Rich Holland hat hier seinen Spot im Main Roster dann gefunden an der Seite von Sheamus, oder?
Ja, also der funktioniert ja da als Muscle innerhalb der Gruppierung. Ne? Und auch hier hat er seine Momente gehabt, wo er dann Imperium quasi auch in der Unterzahl teilweise ausgeschaltet hat.
Ja, hier, wo er dann Vinci und Kaiser beide hochhebt, genau, war schon nicht verkehrt.
Ja, deswegen, das sind zwei Teams, die klicken zusammen. Also nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander einfach. Das wirkt super homogen und dadurch entsteht einfach so eine geile Dreierfehde. Und ich habe zwischendurch dran gedacht, so, Mensch, hat das was von Wilds gegen Shield damals? Also rein von der Dynamik her?
Also die Teams sind natürlich kleiner, ne, als Wilds gegen Shield, weil die waren ja nochmal auf einem anderen Level. Aber matchmäßig definitiv. Also und ja, also absolut, also das muss sich vor keinen anderen 3 gegen 3 Matches verstecken. Das ist da ganz, ganz oben mit. Wie gesagt, natürlich waren White gegen Shield prinzipiell die größeren Namen, muss man ganz klar sagen. Weil bei uns schwingt auch, glaube ich, sehr viel mit, dass wir sagen, ja, Imperium, das sind so ein bisschen unsere Jungs natürlich. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Aber auch so, also du siehst ja auch, wenn du die Berichte liest, mit dem Match hatte ja jeder Spaß. Und das wird ja auch von vielen so als Match of the Night gefeiert.
Ja. Ach, ich fand das von vorne bis hinten gut. Ich hatte einfach so viel Spaß dran. Die Matchführung war klar strukturiert. Du hattest wirklich eine gute Geschichte da drin. Auch gerade die Art und Weise, wie sowohl Gunther als auch Sheamus hier dargestellt werden. Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass wir in naher Zukunft einen Titelwechsel, ehrlich gesagt, sehen. Von Gunther zu Sheamus. Weil man deutet ja schon so ein bisschen an, auch dass Gunther teils sich verwundbar gezeigt hat. Diese 10 Beats of the Ballroom. Also, wie der die verkauft, ne? Also da muss ich zum Beispiel bei SmackDown dran denken, an wie es Mr. Perfect damals teilweise mit den Kopfstößen in die Ecke gemacht hat, weil es nur da in der Ecke gewesen ist und Gunther geht halt immer ein Seil tiefer und steckt noch mehr Schläge ein. Fand ich mega gut und auch das Finish war natürlich dann relativ logisch, ne? Dass dann irgendwann einfach die Brutes hier die Oberhand bekommen und erstmal gemeinsam Gunther verdreschen, da werden Finger gebrochen, da werden Headbutts verteilt und da gibt's die Schläge mit der Shillelagh und dann im Anschluss werden dann eben auch noch Kaiser und Vinci mit den Shillelaghs verkloppt. Es gibt das Celtic Cross gegen Gunther durch den Tisch. Auch das war mal ein krasser Bump, den man da genommen hat. Und sei auch super, das ist ja auch super beeindruckend einfach, wenn du so einen riesen Mann da durch die Gegend schleppst.
Ja, wollte ich gerade sagen, also das hast du ja auch schon gesehen, also Gunther ist selbst irgendwie 5,80 Meter groß. Damit er davon dann Sheamus hochgehoben, das war schon ein echt geiler Spot.
Ja. Und dann eben zum Ende die Aktion der Broke gegen Vinci war es. Vorbereitet, festgehalten, das heißt, der konnte nicht mehr weg. Absolut okay. Also Imperium tut es nicht weh. Das, ich sag's mal, kleinste Teammitglied, das geringste Teammitglied mit dem guten Herrn Vinci hat hier den Pinfall eingesteckt. absolut okay. Und ich denke, die Fehde geht weiter, oder?
Das glaubst du? Ja, also klar, natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Titelwechsel geben wird. Ich habe auch letztens gelesen, dass das Gunther jetzt nicht mal eine Handvoll mal im Laufe seiner WWE-Karriere gepinnt wurde oder submitted hat. Also das wird dann schon eine große Nummer sein, wenn Sheamus ihm den Belt abnimmt. Zum einen, weil Gunther ja so ein bisschen auch unschlagbar ist, unbesiegbar, könnte man quasi sagen. Und zum anderen natürlich, weil die Leute auch Bock haben auf Sheamus als IC-Champ. Die Frage ist dann nur, wie geht's denn ab da weiter, ne? So dieses klassische, die Jagd macht Spaß, was ist danach?
Ich möchte aber an der Stelle auch gerade noch mal ganz kurz was zu der Darstellungsweise des IC-Belts sagen, der hier auch ja von Michael Cole wirklich als Working-Mans-Title hier angekündigt worden ist. Also, ich finde das schon auch beachtlich, wie jetzt inzwischen diese ja, sekundären Bells quasi dargestellt werden und da auch versucht wird, denen diese Wertigkeit zu geben, weil genau das, was den IC-Title quasi wertig immer gemacht hat, das ist genau das, was wir jetzt hier gesehen haben, nämlich diese harte Arbeit im Ring, die hart geführten Matches, lang geführte Matches, technisch gute Matches, auch hier hatten wir ja diese auch Story-basierte Matches, hier hatten wir auch diese Rückverweise natürlich mit dem Cloverleaf in Richtung des Smackdown-Matches und so viele Rückbezüge einfach. Nee, also finde ich sehr spannend und für mich auch eindeutig, dass ja, für mich war es eben auch einfach das Match of the Night, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und damit können wir dann auch weitermachen hier im Text. Wir haben eine kleinere Storyline, Kai, und die haben wir lustigerweise noch angesprochen bei der Preview. Wir haben ja gesagt, so halt, wir würden schon ganz gerne mal wissen, wie bei einem Pay-Per-View oder bei einem PLE die Fehde zwischen The Miz und Dexter Lumis weitergehen könnte. Das haben wir jetzt hier bekommen, inklusive Gritty, dem Maskottchen der Philadelphia Flyers.
Ja, also das hat sich ja ein bisschen durch die Show gezogen. Wir hatten immer kleinere Segmente und The Miz kommt an, wird auf dessen Name nicht genannt werden darf, angesprochen. Und das ist nicht Voldemort, sondern das ist Dexter Lumis. Aber gesagt, da reden wir aber nicht drüber, wir feiern hier schön meinen Geburtstag, ich kenne das mit Triple H ab und das war ja die Ausgangslage, dann kam dann irgendwann Gritty dazu, den ich irgendwie, also ich kenne ihn glaube ich nur, weil ich mal irgendwelche Memes auf Twitter gesehen habe, als Maskottchen, schenkt dann The Miz ein Shirt, The Miz natürlich nimmt es nicht an, schmeißt es am Boden, tritt drauf, ja und ab da beginnt der Streit quasi zwischen den beiden.
Die große Fehde.
Genau, die große Fehde des Abends, des Backstage-Area-Bereichs.
Ja, Gritty gar nicht glücklich drüber. Nee. Ich glaube, ein Match, über das der Kai gar nicht so glücklich gewesen ist, das kommt nämlich dann danach. Das ist das Extreme Rules-Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Liv Morgan und Ronda Rousey. Das Match stand ja bei uns eh schon so ein bisschen auf der Kippe. Aber ich muss auch sagen, man hat es jetzt hier nicht unbedingt wieder rausgerissen. Ne? Also man hat probiert, Ronda Rousey als unaufhaltbare MMA-Kampfmaschine darzustellen. Man hat von Anfang an klar gemacht, mit normalen Mitteln hat Liv Morgan eigentlich keine Chance. Die braucht immer ihren Baseball-Bat oder andere Gegenstände. Naja, und dann war es dann insgesamt dann doch eine etwas unrunde, teils sehr geskriptet wirkende Schlacht, wo hier und da sehr viel Wucht gefehlt hat. Und am Ende es zumindest so etwas gab wie Hoffnung auf Charakterprogression von Liv Morgan, als sie dann nämlich lächelnd im Choke von Ronda Rousey eingeschlafen ist. Herr Kai, wie hast du das Match hier gesehen?
Also es ist ja kein Rätsel, dass ich darauf relativ wenig Lust hatte, ne? Und als es dann anfing, habe ich mir gedacht, ach hier so diese Heel-Persona, wie du auch schon gesagt hattest, von Ronda Rousey, das passt schon ganz gut, bedeutend besser als Face, weil ich finde, die kann man sehr gut hassen. Weil ich die auch so nicht sonderlich mag, auch als Face nicht. Und das ist dann eigentlich ganz in Ordnung. Und Liv Morgan ist sehr stale. Also die hat sich gefühlt seit Monaten nicht wirklich weiterentwickelt. Man hat zwar versucht, ihr so ein bisschen diese Härte jetzt reinzubringen, dann kam sie mit dem Baseball-Bat raus, als ihre ultimative Waffe, auf die sie sich auch direkt berufen möchte, was dann natürlich nicht klappt. Ronda Rousey ist sehr arrogant, benutzt, braucht keine Waffen, sie ist ja selber eine Waffe, Zitat vom Commentary, bisschen komisch, aber okay. Und der Anfang war okay, ne? Also der war, ja, gar nicht mit Leben, aber irgendwann fing das Match an, super unrund zu werden. Also ich fand, die Schläge mit den Waffen waren absolut nicht wuchtig, das sah teilweise schon fast peinlich aus, auch diese Schläge mit dem Baseball-Bat, wie sich da so weggeduckt wurde, das fand ich komplett bescheuert draußen. Der Spot mit dem Stuhl, wo dann Liv Morgan nicht weiß, wie man einen Stuhl einzuklemmen hat.
Ja, und beide nicht improvisieren konnten, ne? Das ist ja auch so ein Problem. Die haben dann beides nicht richtig hinbekommen, sich so abzusprechen, dass das entsprechend schnell umgesetzt werden
also
kann. Da fehlt beiden auch die Routine.
Ja, also die letzte Lösung, die war ja okay, dieses, wir machen das einfach durch die Springs aus dem Ring. Problem war nur, dass sie es einmal angesetzt haben, gemacht haben, überlegt haben, nochmal angesetzt haben und dann erst einen Spot durchgezogen haben. Weil die Idee war nicht schlecht, einfach zu sagen, wir machen einfach so ohne Stuhl. Aber auch da vielleicht so einen Stuhl in den Ringecke zu klemmen, das kann man proben, ne? Und auch ein Finn Balor hat gesagt, wie man es richtig macht. Also, alles kein Thema. So, das kann man auch nicht entschuldigen, sind wir mal ehrlich.
So, ich finde sowas, es kann halt immer irgendwas passieren. Es kommt immer nur darauf an, wie du halt damit umgehst.
Ja, aber du hast doch gesehen, dass der auf 7:30 hängt.
Ja.
Also, nee, das ist einfach dumm. Nee, das muss man doch nicht schönreden. Das ist schlecht gemacht, dann ist es schlecht improvisiert danach. Und ab da finde ich das Match so ein bisschen auch zerfallen. Auch als es diesen, wie heißt er nochmal, dieser Codebreaker.
Code Red?
Code Red. Ich dachte gerade, ist das nicht der Move von Darby Allin? Deswegen war ich verwirrt. Als es diesen Codebreaker Code Red gab mit dem Stuhl, der komplett gar keine Wucht hatte, der dann auch schlecht gesellt war von der Ronda Rousey. Ab da war alles nicht so dolle. Der Center durch den Tisch war nochmal ganz cool. Das war ein cooler Spot. Auch ein bisschen zu kurz gesprungen, aber okay, kann man verzeihen. Und danach gab es dieses komische Rumgerangel, bis es dann diesen Bicep-Crusher gab und dann war es Ende. Liv Morgan schläft lächelnd ein, Ding ist durch. Ich fand's schlecht.
Ja, ich fand's auch nicht gut. Also ich habe verstanden, was die beiden darstellen wollten, gerade auch mit diesen wilden Schlägen draußen und so. Ich weiß, was der Sinn dahinter gewesen ist, aber es wirkte eben alles trotzdem nicht wirklich gut. Auch die Stuhlschläge dann von Liv Morgan, die im Ring so wütend gewesen ist, da fehlte einfach die
Kraft. Also hau doch mal zu. Oder?
Ja, also. Ne? Das geht schon besser. Code Red, haben die Kommentatoren gesagt, aber du hast natürlich auch recht, es gibt noch einen anderen Code Red, das ist quasi dieses Sunset-Flip-Bomb, die auch ein Darby Allin zeigt.
Deswegen war ich verwundert, weil ich habe mir auch gedacht, also die haben auch Code Red gesagt, aber jetzt dachte ich gerade, ich wäre wieder verwirrt und schmeiß Sachen durcheinander.
Ich wiederhole einfach das, was die Kommentatoren gesagt haben. Das ist ja eine offizielle Stelle quasi an der Stelle, aber ich hätte es auch nicht so genannt, egal. Aber wie du schon, du hast eigentlich alles richtig gesagt, also mir hat ja auch einiges gefehlt, was so die Dynamik angeht, die ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man sich so von einem Set-Piece innerhalb des Matches zum nächsten gehangelt hat. So, jetzt machen wir dies, dann machen wir das, dann machen wir dies. Und dann ist eben was passiert, was nicht passieren sollte mit dem Stuhl. Und dann haben sie es eben nicht geschafft, da quasi wieder eine Lösung zu finden, das schnell zu improvisieren. Dann ist was schiefgelaufen. Das Finish fand ich merkwürdig, sage ich mal so. Sah auch merkwürdig aus. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung darauf, dass das für eine Liv Morgan eben eine Charakterentwicklung bedeutet. Ich habe das ja schon auf dem Discord geschrieben, dass ich hoffe, dass dieser Charakter von Liv Morgan jetzt mehr in so eine Richtung Psychocharakter, wie David immer so schön sagen würde, aber so ein bisschen verrückt.
Aber ich würde sagen Psychocharakter mit Z.
Ein bisschen verrückt, ein bisschen überdreht. Tatsächlich dieser Harley Quinn-Charakter, den wir ja früher schon gehabt haben, dass der vielleicht ein bisschen stärker wieder zum Vorschein kommt. Weil dieses Einschlafen im Aufgabegriff haben wir unter anderem früher mal bei Raven gesehen, der ja auch gesagt hat, ich kann das alles aushalten. Und dann ist er halt einfach nur eingeschlafen, der hat den Schmerz geliebt quasi. Und fand das so entspannend im Crippler-Crossface von Chris Benoit damals, dass er einfach eingeschlafen ist. Ich hoffe, dass man hier auch in eine Richtung geht, weil also Ronda Rousey als Champion ist jetzt keine Überraschung und ich rechne auch damit, dass wir Becky Lynch gegen Ronda Rousey bei WrestleMania bekommen. Ich glaube, das wird die Straße sein, auf der man da fährt. Aber Liv Morgan, da muss jetzt was passieren, oder?
Ja, also was ja interessant ist, dass ja sowohl Liv Morgan als auch Seth freaking Rollins bei ihrem Social Media, also auf Twitter, kein Profilbild mehr drin haben und auch kein Banner mehr. Ach. Ist natürlich ein bisschen Spekulationsspielraum. Es wurde ja auch damals aber gesagt, Liv Morgan vielleicht so als Sister Abigail, wie hieß sie nochmal? Blablabla, The Witch, dein Firefly Funhouse, ne? Das wirst du herausfinden. Dass man die dafür einsetzen kann. Rollins fänd ich verschwendet, bin ich ganz ehrlich, dafür. Aber es ist schön für Spekulationsspielraum und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, dass die beiden da jetzt so eine schwarze Kachel haben. Und auch kein Banner mehr.
Abby hieß die Witch
übrigens. Abby the Witch, genau.
Ja.
Also
den ganzen Namen kann man es auch durcheinander schmeißen.
Ja, Spielraum. Und ich glaube, das könnte auch eine okaye Rolle für Liv Morgan sein. Meiner Meinung nach.
Mal gucken, ob man da quasi so eine Art Gruppierung aufbaut, aber ich will auf jeden Fall eine Entwicklung sehen bei diesem Liv Morgan Charakter, weil die hat ja was, die hat irgendwas, aber das, was hier zuletzt gewesen ist, das hat es eben nicht gebracht, aber ich glaube, dass das hier eine Charakterentwicklung anstoßen könnte, die hoffentlich nicht zu aufgesetzt ist, sondern wo wir einfach mitgehen. Wie geht's dir bei Ronda Rousey jetzt als Champion?
Finde ich logisch, weil Liv Morgan war wirklich nicht mehr so gut und ja, mit Ronda Rousey kannst du natürlich auch nochmal sagen, guck mal, Ronda Rousey kommt nach Saudi-Arabien vielleicht, ne? Kannst du auch nochmal irgendwie bewerben entsprechend, dass man da nochmal was macht und dann mal schauen. Also, ich halte von Ronda Rousey nicht viel, aber ich glaube, das ist eine gute, an der sich eine potenzielle Face-Championess abarbeiten kann.
Ja, also, ich denke, man wird da auf jeden Fall in diese Richtung mit Becky gegen Ronda gehen können. Werden wir sehen, aber das war irgendwo eine logische Entwicklung auch. Das ist das nächste Mal gewesen, dass die beiden aufeinandertreffen. Das x-te Mal dann ja, im Prinzip das dritte Mal, wenn du den Cash-In mit einbeziehst. Und jedes Mal war Liv Morgan eigentlich immer nur der Lucky Winner, eigentlich zweimal. Ne? Und irgendwann muss dann auch mal Ronda Rousey hier gewinnen. Aber wenn das dann eben eine Charakterprogression mitbringt, kann ich damit ganz gut leben. So, Kai, weiter geht's mit einem weiteren Match, über das wir im Vorfeld schon ein bisschen gestritten haben. Es ist das Strap-Match. Da zählen nur Pinfalls oder Submissions. Das war ja so eine Frage, ob man da Ecken abklopfen muss. Muss man nicht. Drew McIntyre und Karrion Kross, begleitet von Scarlett, treffen hier aufeinander. Ja, und Kai, der gute Herr Kross, hat erstmal am Anfang gar keinen Bock, den Strap hier sich überziehen zu lassen und sich hier mit Drew McIntyre aneinander ketten zu lassen. Weigert sich erstmal, dann kommt Scarlett ins Spiel, lenkt Drew McIntyre ab und das ist sofort eine Gelegenheit für Karrion Kross, hier die Oberhand zu gewinnen und generell die Eingriffe und die Ablenkungsmanöver von Scarlett sollten dann schlussendlich auch zum Sieg von Karrion Kross führen. Dazwischen jede Menge Gebrawle, jede Menge Strap-Schläge, eine, ich sag mal, durchaus intensive Paarung, die wir hier gehabt haben, aber nicht unbedingt schnell und nicht unbedingt dynamisch und ich glaube auch, dass einige gesagt haben, nee, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Wie ging es dir?
Recht ähnlich. Also, ich bin erstmal froh, dass ich hier bei unserem Headlock-Tippspiel über 14 Strap-Schläge getippt habe. Das hat mir nämlich schon mal 2 Bonuspunkte beschert. Das ist ganz gut, um natürlich
Dito
die Spitze zurückzuerkämpfen. Aber ey, boah, das Match, ne? Das war hart. Also, das ging 10 Minuten, hat sich angefühlt wie 30. Das war ganz schlimm. Das war langweilig oder einfach auch synonym zu verwenden. Das war ein Strap-Match. Also, das war wirklich gar nichts, ne? Also, ich bleib dabei. Karrion Kross gibt mir gar nichts. Und auch Scarlett gibt mir nichts. Und auch die beiden zusammen. Ja, die haben Charisma, die haben eine Ausstrahlung. Aber sobald die Glocke läutet, leck mir an die Füße. Ich schlaf komplett ein. Das ist nix, das hat keinem was gebracht und das Geilste daran ist, die Fehde geht weiter, da habe ich 0,0 Bock drauf. Boah, war das so anstrengend.
Ja, also mir ging es hier mit dem Match ähnlich. Also ich bin ja sonst jemand, ich kann ja durchaus damit leben, wenn hier so zwei so große Hünen aufeinander eindreschen, aber da hat für mich irgendwie der notwendige Wumms gefehlt, es hat ein bisschen die Story auch gefehlt, die hier mich durchs Match geleitet hat, auch die Emotionalität hat mir ein bisschen gefehlt, die beiden haben sich ja wirklich Mühe gegeben und wissen auch, dass gerade Drew McIntyre einen da wirklich an der Hand nehmen kann, aber Karrion Kross hat hier nicht so abgeliefert, wie ich mir das gehofft hätte, weil man kann ja auch sagen, ja, es gibt viele Kritiker an dem, aber vielleicht ist jetzt gerade so ein Match, da kann er sich hervortun, ne, durch die eine oder andere Weise. Hat für mich nicht so richtig funktioniert. Man hat im Prinzip eine alte Geschichte wieder aufgegriffen, die wir jetzt schon bei SmackDown gesehen haben, wo dann Karrion Kross auch den Arm bzw. die Schulter bearbeitet hat und dann immer wieder hier die Aktionen angesetzt hat. Wir haben STO aufs Pult gesehen, wir haben jede Menge Strap-Schläge gesehen, am Ringpfosten wurde Drew McIntyre gefesselt, es gab einen Suplex, es gab jede Menge Schläge und dann irgendwann gab es einfach das Comeback von Drew und dann gab es ein bisschen weiteres Gekloppe und dann war es halt irgendwann einfach vorbei, weil dann sollte es die Claymore geben, Scarlett kommt rein, geht dazwischen und sprüht Drew McIntyre einfach Pfefferspray in die Augen. Und danach gab es diesen Elbow an den Hinterkopf, den Crosshammer-Signature-Move hier von Karrion Kross. Das Ding war gelaufen. Wie hat dir hier das Finish gefallen? Ich fand das so mega antiklimatisch, wie es antiklimatischer gar nicht sein kann.
Ja, das war, also das hat gar keinen Sinn gemacht, ne? Also es war dann, gut, jetzt treffen sie aufeinander, jetzt gibt's den großen Clash, jetzt die letzten 2 Minuten. Ja, und auf einmal kommt Pfefferspray und dann vorbei. Also das war so langweilig, dann den Crosshammer. Boah, also der ist, wie ich gesagt habe, es geht weiter, cool.
Yeah. Ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben, das Match, sage ich mal. So, machen wir weiter. Wir sind wieder Backstage. Miss ist am Telefon mit Maurice. Da wird über die Geburtstagsparty gesprochen. Und es geht auch darum, dass The Miss sich hier mit Triple H unterhalten wollte. Und ja, Kai, dann kommt wieder Gritty dazu.
Genau, mal so ein bisschen nach, ne? Sagt er, hier am Telefon geraten aneinander, aber noch nichts Schlimmes.
Genau, es wird noch nicht körperlich, es wird nur nachgeäfft, wie bei uns bei No Holds Barred.
Ja.
So ähnlich. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Leiter-Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Bianca Belair und Bayley. Beide allein auf dem Weg zum Ring hier, auch Bayley allein. Bei Bianca haben wir ja schon vorher gemutmaßt, so werden wir Asuka und Alexa Bliss noch sehen nach den Attacken. Das hat man gleich zu Beginn am Kommentar auch klar gemacht. So, ne, die sind verletzt. Aber auch Dakota Kai und Io Sky nicht mit zugegen. Dafür haben wir Nikita Lyons im Publikum. Kannst du mir den Sinn erklären, weshalb die da gewesen ist?
Habe ich auch nicht verstanden, ob man jetzt irgendwie nochmal präsentieren wollte, weil dann ja mal irgendwann ausgefallen ist in diesem eigentlichen Damen-Tag-Title-Turnier. Braun Breaker war auch da. Keine Ahnung.
Vielleicht auch einfach mal zeigen, so nach dem Motto. Es gibt übrigens NXT auch, da sind coole Leute.
Hallo.
Hallo, genau. Ja, Kai, Leitermatch zwischen zwei Damen, die wir hier haben, das ist das erste Mal. Und ich muss sagen, ich habe mir von dem Match ein bisschen mehr versprochen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dir auch als möglichen Main-Event hier in den Hut geworfen und habe mir auch gedacht, da könnte was richtig Großes draus werden. Ich fand das durchaus ordentlich, was hier gezeigt worden ist. Vor allem, dass Bianca Belair ja die klare Strategie gefahren ist. Sie will möglichst schnell den Belt abnehmen, während Bayley ja so ein bisschen taktiert hat, auch teilweise ein bisschen arrogant gewesen ist, sehr viel mit dem Publikum interagiert hat und dann am Ende ja auch wieder die Hilfe von ihren Damage-Control-Schergen gebraucht hat, damit sie hier überhaupt längere Zeit im Match bleibt. Wie hat dir hier die Struktur des Matches gefallen? Weil gerade so Einzelleiter-Matches, die können ja auch schon mal Längen haben, die können ein bisschen problematisch sein, weil, sind wir ehrlich, du hast immer wieder diese Phasen gehabt, da musst du dann die eine aufbauen, da musst du dann die andere aufbauen. Das haben wir hier auch diverse Male gehabt.
Ja, also das klingt zwar negativ, aber das war ein komplettes Standard-Leiter-Match mit 2, 3 coolen Spots. Also ich mochte es erstmal, dass sie alleine rausgekommen sind, obwohl es ja prinzipiell auch zum Bayley-Charakter gar nicht passt, wenn wir mal ehrlich sind. Also warum sollte sie das machen? Damage Control ist die ganze Zeit dafür da, um in Überzahl zu kämpfen. Warum nicht jetzt, wenn es um den Belt geht? Aber das ist dann wieder vielleicht zu viel drüber nachgedacht, über dummes Wrestling. Trotzdem macht es keinen Sinn und stört mich. Und bei dem hier mein Problem mit diesem Match ist, dass du gemerkt hast, dass Frauen bei Ladder-Matches schon deutliche Probleme haben. Das haben wir schon bei Money in the Bank immer gesehen, weil dieses Leitern umwuchten, Leitern, die umfallen, zurückziehen, da ist eine andere Größe da, da ist eine andere Stärke da. Und das hat man auch gerade gemerkt, dass als dann Bayley die große Leiter ein paar Mal umgefallen ist, das war ja auch, als man mit dem Publikum interagiert hat.
Ja.
Um so ein bisschen diesen peinlichen Moment zu überspielen. Und das ist dann eben blöd, weil dann werden hier die Moves, die wir aus Männer-Ladder-Matches komplett Standard kennen, die absolut nichts Besonderes sind, sind dann eben hier die Special-Aktion. Und das holt mich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr hinterm Ofen hervor. Es war komplett klar, ich glaube, wir hatten es auch schon in der Preview angesprochen, dass wir den Spot kriegen, wie Bianca Belair unter der Leiter liegt und Bayley hochgeht. So, und dann drückt Bianca die eben weg. Das war vorhersehbar. Allen anderen Sachen, was schon krass war, war dieser Elbow Drop auf die Leiter, die zwischen der Treppe und der Barrikade aufgestellt war.
Jo.
Weil der einfach sehr, sehr fies aussah, wie Bayley da zurückgeschellt ist. Das war ganz böse. Aber sonst, ja, du hattest den Eingriff von Damage Control, war natürlich zu erwarten. Du hattest den doppelten KOD, was natürlich wieder krass ist, weil Belair ist stark. Oh, das Finish fand ich ganz schrecklich. Den KOD von Belair gegen Bayley dann, wo Bayley die Leiter in der Hand hatte und ich mir gedacht habe, dann lasse halt los.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also es hat wirklich gar keinen Sinn gemacht.
Ja. Wobei, ganz kurz, das davor, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Also dieser Moment, wo die beiden oben auf der Leiter gewesen sind und Bailey dann wieder den Zopf quasi genommen hat, um Bianca in die Leiter zu reißen. Und mich hat es dann so geärgert, dass Bianca das quasi genosetelt hat. Die rutscht runter und rennt dann sofort los auf die andere Seite und peitscht Bailey dann quasi von der Leiter runter.
Obwohl ich das Runterpeitschen auch wiederum witzig fand, muss ich sagen.
Ja, aber das wird halt nicht verkauft. Also du hast auch in dem Moment gar keine Spannung erzeugt. Quasi schafft Bailey das, sondern nee. Also man hat sofort gesehen, nee, die Bianca, die hat gar keinen Bock, das irgendwie zu verkaufen. Die rennt einfach rum.
Das fällt mir ein. Das muss ich noch unbedingt ansprechen, weil das viel wichtiger ist als das Match hier. Was ich super gerne mochte bei dem Opener, wie gut sich auch gerade Sheamus als erfahrener Typ natürlich Zeit genommen hat, Sachen zu verkaufen. Also teilweise war es eine Sequenz von 2 Minuten und er hat irgendwie eine Clothesline gezeigt und danach diese 10 Schläge. Aber hat das Publikum komplett mitgenommen, hat die Aktion wirken lassen. Also das war sehr gut, das war hier dann eher weniger gut.
Ja, also was ich auch noch mochte, wir haben auch noch so einen Sunset-Flip quasi gesehen, wo es dann in die angelehnte Leiter ging. Da waren schon ein paar schöne Aktionen dabei, aber irgendwie es fehlte so ein bisschen diese absolute Spannung fehlte mir hier und mir fehlt auch hier wieder ein bisschen Intensität. Das war wrestlerisch alles okay, aber da, wie du schon richtig gesagt hast, da war jetzt wenig dabei, wo man sagt, Mensch, dafür muss es ein Leitermatch sein und dafür war es ein krasses Ding. Kann ich sagen, ich fand, das war ein gutes, unterhaltsames Match, aber ich habe mir da leider sehr viel mehr von versprochen. So ist es eben so ein Ding. Das war da, das war auch an der Position auf der Card, war es auch richtig platziert. Aber es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, die beiden reißen da mehr raus, bin ich ganz ehrlich. Wie geht's dir abschließend?
Ja, so wie dir. Also ich habe mir auch irgendwie mehr erwartet und fand, man hat dann gemerkt, dass man da so ein bisschen körperlich limitiert ist, was gewisse Spots angeht. Und dadurch hat es auch unterwältigend gewirkt. Und es war dann doch sehr vorhersehbar und leider kein Titelwechsel. Was ich mir spätestens gedacht habe, als ich das Ganze Bianca Belair Video Package Hype Video gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, warum hast du auf Bailey getippt?
Oh, ja. Aber du hast auch auf Bailey getippt, ich auch. Ja, also schade. Also ich hab gedacht, das wird besser. Ich habe wirklich gedacht, das wird ein richtig großes Ding, wo ich dann hier sitze und sage, Mensch, richtig geil. Aber also auch dieser letzte Spot hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Also das habe ich auch nicht verstanden. Aber naja, es ist, wie es ist. Kommen wir zum nächsten Match. Das nächste Match ist nämlich das I-Quit-Match zwischen Edge und Finn Balor. Und da müssen wir natürlich erstmal über zwei Dinge sprechen. Zum einen über den Entrance von Edge natürlich, weil da dieser Security Guard hier den besten Limbo der Welt getanzt hat, wenn du mich fragst. Weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, wo der da so sich aus dem Weg biegt, damit Edge auch mit den Zuschauern interagieren kann. Und vielleicht auch mal über den Entrance von Finn Balor. Also neues Team, das gab's schon ein bisschen länger, aber Finn ist ja nicht so oft Single angetreten. Entsprechend hat man es vielleicht auch hier und da nicht so oft gehört. Aber was war denn das für eine Maske, bitteschön?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Also, es war Demolition meets, keine Ahnung, Watch Dogs 8. Also, ich weiß es auch nicht. Und dann dieses Bandana-Stirn, was er da oben hatte. Das ist, ja, also, keine Ahnung.
Okay.
Ist wie so der 40-jährige Vater, der sagt, ich mache jetzt Motorradführerschein, um so die Midlife-Crisis zu überwinden.
Ich musste halt auch ein bisschen lachen, als, ich glaube, Booker T war es, in der Kickoff-Panel gesagt hat, ja, it's a young man's game und deswegen ist Finn Balor im Vorteil. Ich sag, Finn Balor ist auch schon irgendwie 41, 42, also so young ist er auch nicht mehr. Aber sei es drum. Ja, hier auf jeden Fall ein I-Quit-Match, was immer mal schwierig sein kann, aber ich finde, hier hat man es insgesamt ganz gut gelöst mit dem Mikrofon und wie man das dann umgesetzt hat. Was mich persönlich gestört hat, war ein sehr langes Match. Das war ja knapp an die 30 Minuten. Und wir hatten eine sehr, sehr lange Heat-Phase für Finn Balor. Also wo Finn Balor sehr dominant gewesen ist und auch einen Edge wirklich sehr lang dominiert hat. Davor haben wir auch eine größere Dominanzphase gehabt, aber dann auch immer wieder Momente gehabt, wo Edge zurückgekommen ist. Also zum Beispiel da, wo die im Publikum gebrawlt haben, wo Edge den Hockeyschläger geholt hat, diesen Glasgow Grin gezeigt hat auf dem Pre-Show-Podium und all solche Sachen. Alles super witzig. Aber ging es dir auch so, dass es ein bisschen zu lang gebraucht hat, bis das Ding hier wirklich in Fahrt gekommen ist, bis man wirklich so in die entscheidende Phase gekommen ist?
Das war viel zu lang. Also, auch, mich hat auch super genervt. Ich hab da auch mit Christen nebenbei geschrieben und hab wirklich fast in mein Handy gebissen, ne? So, Mann, nach jedem Furz wird er gefragt, ob der aufgibt. Der haut seinen Kopf auf den Kommentatorenpult. Fragen, ob er aufgibt. Der gibt den Shop. Fragen, ob er aufgibt. Also, das hat ja so viel Tempo aus dem Match rausgenommen, das ist unfassbar. Also, das hat mich so gestört. Und, also, direkt vorweg zu sagen, ich mag das Ende. Ich finde, das Ende ist schlau. Das Ende ist geil. Das ist auch ein geiler Cliffhanger. Ne? Um das schon mal vorweg zu sagen. Also, nicht, dass es jetzt wieder heißt, Kai redet das Match schlecht. Nur, ich liebe ein Edge. Wir alle lieben quasi ein Edge. Aber auch ein Edge muss nicht jedes scheiß Match 30 Minuten wresteln. Also, das ist echt das Problem. Die Sachen gehen fast immer, nicht immer, fast immer, viel zu lang. Das hätte man auch alles ein bisschen schneller erzählen können. Weil in diesen ersten 15 Minuten, da passiert auch nicht viel, was hängen bleibt. Außer dieses Fragen, ob er aufgibt, Fragen, ob er aufgibt, Fragen, ob er aufgibt. Ja, dieser Glasgow Grin mit dem Hockeystick, der war cool. Der Brawl durch die Crowd war cool. Dann hier dieses, also das ist ja kein Last Man Standing Match, wo du nach jeder Aktion zählen musst. Mann, der gibt in so einen Running Power Tackle durch die Barrikade, Fragen, ob er aufgibt. So, warum soll er jetzt noch aufgeben? Das ist doch schon passiert.
Also, weil sich vielleicht verletzt hat oder so.
Ja, nee, das ist wirklich, das fand ich ganz schrecklich. Er hat so viel Tempo aus dem Match rausgenommen. Und das hat dann ab dem Zeitpunkt mehr Spaß gemacht. Das war ja auch vorher zu sehen natürlich, als die gesagt haben, wir machen jetzt Indie-Booking. Jeder darf einfach rein. Und damit haben wir auch gerechnet. Dann kam natürlich der Judgment Day und Edge in Unterzahl. Dann kam Ray und Dominik. Das hat auch gepasst, hat Spaß gemacht. Natürlich gibt es dann den Low-Blow von Edge gegen Dominik, was auch geil war. Also, und auch da, ich finde, Dominik sieht immer noch ganz komisch aus. Der sieht so aus wie jemand, der in seiner Freizeit gregorianische Chöre hört. Aber ey, okay, do your thing. Das fand ich dann alles auch okay. Und du siehst natürlich auch, dass ein Edge, was Mimik und Gestik angeht, hunderte Jahre einem Dominik und auch einem Damian Priest und sowas voraus. Aber das ist ja okay. Man lernt ja natürlich. Ne? Und Edge ist ja auch schon sehr, sehr weit oben, was sowas angeht. Gerade jetzt mit seinen irren Augen und seinen Blicken. Aber das mochte ich dann auch alles. Und auch das Eingreifen von Beth Phoenix. Und da muss ich dich fragen, weil ich kam mir am Ende ein bisschen blöd vor, weil eigentlich hätte mir das sofort auffallen müssen, als Beth Phoenix eingreift. Klar, deswegen gibt Edge auf, weil die irgendwas bei Beth Phoenix machen. Aber ich war sehr dumm. Ich war irgendwie im Match drin und deswegen ist es mir nicht eingefallen. Weil es war ja, also es war schon eigentlich vorhersehbar, oder? Ja. Nur ich habe es nicht vorhergesehen zu dem Zeitpunkt.
Ich habe auch, also bei der Preview offensichtlich haben wir es beide nicht vorhergesehen. Ich habe es erst dann realisiert, als sie dann im Ring stand. Da ist mir das eigentlich, ach ja, nee, es macht ja super Sinn irgendwie, dass man das so reinbringt. Weil ich war nämlich zwischendurch schon auf dem Weg, dass ich abkotzen wollte, weil ich gedacht habe, jetzt verliert der Judgment Day und es verliert Finn Bálor schon wieder. Ich dachte jetzt, weil als Edge da die ganzen Spears angesetzt hat und den Cheap Shot gegen Dominik. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist gleich vorbei und Olaf sitzt da wieder. Ihr müsst auch mal den Judgment Day gewinnen lassen, damit die ein bisschen besser aussehen. Nee, und bei Judgment Day übrigens, da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, die müssen besonders gute Schuhe anhaben, oder? Also Rhea, die taucht ja immer auf aus dem Nichts. Und das kriegt man nicht mit. Man kriegt noch nicht mal mit, wenn die einem da die Handschellen umbinden möchte und solche
Sachen. Die Schleicher.
Ja, aber so richtig, ne?
Ja.
Also ganz, ganz krass. Und diesen Spot mit dem Anketten mochte ich übrigens auch überhaupt nicht. Bin ich kein Freund von. Aber das
war doch, das hat, also ich fand, das hat man auch beim Kommentar gut verkauft, weil das war wirklich, das hätte auch genauso gut Edge vor x Jahren machen können.
Ja,
das fand ich legitim.
Ich mag generell so Handschellen-Spots im Wrestling nicht so gern.
Olaf mag das nur im Schlafzimmer.
Richtig. Ja. Da gibt es nur einen Platz für.
Genau.
Das ist nicht der Wrestling-Ring.
Das gehört nicht in den Ring.
Genau. ja, nein, aber das hat man dann klug gemacht auch, dass dann Phoenix eingegriffen hat. Und ich muss ja mal sagen, dieser Pop, den hier Rhea und Beth abbekommen haben, nachdem die beiden da im Ring standen, sorry, das ist doch ein Match, das musst du doch jetzt aufbauen. Eigentlich musst du das bei WrestleMania bringen, oder?
Ja, kannst du machen. Also ich habe halt Angst, dass man da jetzt wieder Beth Phoenix reinschmeißt, um zu sagen, ja, wir brauchen eben diesen weiblichen Gegenpart für Rhea Ripley. Also, weil man sieht ja eindeutig, dass Rhea auch die Männer vermoppen kann. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man dann in jede Fehde einfach irgendwann eine Frau reinschmeißt, um zu sagen, ja, wir brauchen noch eine, gegen die Rhea auch fehden kann.
Ja, wobei das ja hier relativ homogen ist. Also es ist ja nicht künstlich, dass du einfach da jetzt jemanden reinholst.
Ja, natürlich, aber es ist auch nicht das allererste Mal, dass Edge mit Beth Phoenix auftritt, ne?
Ja.
Aber ja, es ist ja klar, natürlich sind halt zwei große, also eine Legende quasi und Rhea Ripley, die gerade auf dem Weg ist, wieder einen Charakter aufzubauen, macht natürlich Sinn. Dann ist es auch okay. Nur, Das ist halt auch nicht das erste Mal, dass jetzt Edge-Beth-Phoenix-Paarung da ist.
Das ist richtig. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hier dann Edge nochmal in der Oberlage und dann aber im Nachgang ist ja Rhea diejenige, die hier den Vorteil bringt quasi. Schlägt ja dann Beth mit dem Schlagring nieder. Es gibt den Chokeslam von Priest gegen Edge und dann gibt es dreimal den Coup de Grâce und dann immer noch nicht die Aufgabe. Das heißt, er weigert sich, egal wie schlimm man ihn hier quält. Herr Kai, und dann soll es das Concerto gegen Beth Phoenix geben von Rhea Ripley und Edge fleht erstmal noch, dass sie es nicht machen, dann sagt aber schlussendlich I quit und am Ende gibt es natürlich dann trotzdem den Stuhlschlag.
Klassische I quit-Regel, oder?
Ja, super.
Also egal, ob es ist Chavo Guerrero gegen Rey Mysterio, ob es ist John Cena gegen Batista und auch hier, die Regel ist immer, man sagt I quit und dann passt jetzt trotzdem. Also, das ist. Aber ich muss da ganz klar sagen, das Selling von Edge, das war geil. Das war echt stark. Das ist auch wie er I quit sagt. Er schreit ja nicht, er sagt nur so, I quit. Also das war verdammt stark, das Concerto. Und wie er dann dazu zu Best rüber kriecht. Also, und wie auch die ganze Halle am Buhen ist, ne? Also, das haben sie schon auch gut aufgenommen. Und das Witzige ist, als dann der Edge gekniet hat, dann sage ich ja zu meiner Verlobten, Edge wird den einfach umbringen. Also so, ich habe auch jetzt schon so ein bisschen Bock auf die Progression von einem Edge in dieser Storyline, weil der wird jetzt ja ich glaube, das wird der nicht so auf sie sitzen lassen. Und der wird dir da jetzt einen nach einem aus dem Leben spieren. Also, habe ich Bock drauf. Und gerade das Ding hat dem Judgment Day nochmal so eine asoziale Kante verpasst.
Ja.
Also das war auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das Problem ist höchstwahrscheinlich nur, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass dann Edge alle kaputt machen wird und dann ist auch egal. Aber für den Moment schon auch geil. Aber dafür brauche ich keine 30 Minuten langweiliges I Quit Match.
Ja, dafür, es war halt einfach zu lang. Wenn es 20 Minuten gegangen wäre und du hast quasi davon 8 Minuten dieses Finale, ist das halt geil. So hat sich, also war auch bei mir so, ich habe mir auch hier aufgeschrieben, starkes Finish, aber Match trotzdem mit sehr viel Längen. Und das war eben das Problem an dem ganzen Ding. Man hat sehr viel Aufbau betrieben, sehr viel drumherum, um diese I Quit-Regel nochmal wirklich zu darzustellen. Und das war einfach zu viel in meinen Augen. Hätte man sich ein bisschen was sparen können. Also zum einen hat Rhea hier nochmal ein Profil gewonnen, der hat den ganzen Judgment Day genauso, auch diese wir sagen bei WWE so schon diese Pack-Mentality, die man hier gehabt hat. Ich finde aber auch, dass Dominik gerade gegen Ray hier richtig, um dich zu zitieren, asozial gewirkt hat. Weißt du, der einfach hier den Schädel eintritt am Boden, ne? So Daniel Bryan Danielson-mäßig, ne? Einfach Arm festhalten und drauftreten gegen seinen Vater. Also macht man auch nicht jeden Tag.
Das stimmt.
Nee, starkes Ende, spannende Story-Progression. Der Rest wrestlerisch gut, muss man ganz klar sagen, aber eben zu lang, glaube ich. Das ist das Fazit, was wir hier abschließen. Und dann kommen wir wieder in Backstage-Bereich, Kai, und jetzt geht's endgültig zur Sache. The Miz ist vor der Umkleide von Triple H und Gritty will ihm das Shirt geben, aber die beiden werden keine Freunde mehr.
Ja, die beiden werden keine Freunde mehr. Miz reichtet, Miz hat keinen Bock mehr. Geht ihn an, schubt ihn um, tritt noch auf ihn drauf und dann taucht er auf. Aus dem Nix, er hat auch die Schleicher an. Es ist Dexter Lumis, choked Miss out, hilft Gritty hoch. Beide sind erst so und sagen, ja, wir gehen jetzt weg. Aber Gritty sagt sich, nee, das lasse ich jetzt hier nicht auf mir sitzen. Gibt nochmal einen Tritt in den Bauch von The Miss und dann gehen beide. Und natürlich ist das alles unnötig und man nimmt einfach nur das Maskottchen da rein. Aber das passt doch auch in diese dumme Fehde, die beiden haben. Das ist witzig, das tut keinem weh. Und man weiß jetzt, der Geburtstag von The Miz, der bei Raw geplant ist, wird höchstwahrscheinlich nicht ganz normal verlaufen.
Nee, garantiert nicht. Mal gucken, was sich da einfallen lassen. Ich fand das auch so nett. Also für Extreme Rules und für so eine Show. Warum denn nicht? Bau doch so einen Comedy-Faden damit ein und so eine kleine Geschichte und mach da was fürs lokale Publikum. Warum denn nicht? Und damit sind wir beim Main Event angekommen. Main Event ist das Fight Pit Match zwischen Matt Riddle und Seth Rollins und Daniel Cormier als Special Referee, der auch hier sich schon erst Minuten relativ präsent dargestellt hat, ne, und da auch durchaus dazwischen gegangen ist. Wir haben ein bisschen anderen Matchfluss hier natürlich gehabt durch diese Käfigkonstruktion, die wir gehabt haben, weil wir hatten keine Ringseile, sondern quasi nur den Käfig, wo man so ein bisschen reinfedern konnte. Wir hatten auch ein bisschen mehr einen MMA-Fokus, also mehr Submission-Fokus und mehr Striking und Kicks quasi. Wie hat dir das gefallen, Kai?
Ich mochte den Anfang, weil du gesehen hast, so in dieser Kampfstellung, da ist Lüdel schon auch zu Hause. Also du siehst so, da ist einer von beiden, der kann es. Und der andere ist das Rollins. Also die Fäuste so ein bisschen ballt und dann auch so in der Kampfstellung geht. Aber ich mochte diesen realistischen Ansatz am Anfang. Ich war sehr, sehr, sehr genervt von den We Won Wyatt Chants, wie ich schon gesagt habe. Ich denke, man hallo, die Schnauze, warte doch einfach ab. Event geht noch ein bisschen. Und ich fand auch, du hast gemerkt, die Crowd hat sehr gebraucht, um das Match reinzukommen, weil sie Bray Wyatt haben wollten.
Ja.
Und gesagt haben so, ungeduldig. Was juckt mich jetzt hier, Fight Pit, habe ich keinen Bock drauf. Das fand ich ein bisschen schade, weil am Anfang war es eben ein bisschen dieses Shoot-Style-Fighting, aber es ging auch recht schnell in Richtung Wrestling-Match. Also es hat jetzt auch nicht wirklich lange gedauert, bis dann auch die Superkicks ausgepackt wurden von dem Rollins und alles. Also Daniel Cormier wurde natürlich auch eingebunden, der dann beide mal so weggeschubbt, weggehauen wurde von den von Rollins und Riddle. Wo dann auch gesagt hat, hier, du kämpfst gegen den, pack mir noch einmal an und dann ist sie aber zappenduster. Das waren so seine zwei Spots, fand ich okay, tut keinem weh. Das hatte dann gegen Ende hin geile Spots, aber ich weiß auch nicht so wirklich, ich fand das nicht schlecht, ich fand das sogar eigentlich eher gut, aber so drin war ich dann auch nicht.
Irgendwas hat dir gefehlt, ne?
Ja.
Ging mir ähnlich. Was sagst du eigentlich zu dem RVD-Outfit von Seth Rollins, bevor wir es vergessen?
Stimmt, das war witzig, weil er ist dann ja auch einmal hochgeklettert und hat dann Seth frickin' Rollins gemacht und an den Frog Splash gesprungen, so halb vom Käfig. Und er macht ja weiter, ne? Er nimmt dann irgendwie entweder seinen Gegner auf die Schippe oder eben die Stadt, in die er ist. Mag ich. Also wir hatten jetzt ja schon das SummerSlam-Outfit von Ray, wir hatten den American Dream, wir hatten jetzt RVD, wir hatten auch noch was Viertes, weiß ich aber gerade nicht mehr. Ich mag das. Da steckt was hinter, so eine Kleinigkeit, das ist super.
Ja, aber bei mir war es auch so, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich in das Match reingekommen bin. Das war wrestlerisch und erzählerisch war das gut. Gerade auch die Charakterdarstellung von Rollins, der hier immer wieder dann auch Riddle verhöhnt hat auf der einen oder anderen Art und Weise. Dann auch versucht hat, ihn immer wieder mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Dann aber auch sehr oft dafür bestraft wird, wenn er quasi diesen Weg geht. Also wir haben es ja gesehen, wo er so ein Necktie, glaube ich, haben es die Kommentatoren genannt, versucht anzusetzen, dann gleich quasi ausgekontert worden ist. Es gab einen Backdrop und dann sofort den RKO dann hinten dran. Und ja, sobald es dann Richtung pures Wrestling ging, war dann tatsächlich Rollins sehr oft im Vorteil, unter anderem dann ja auch im späteren Verlauf, wo wir dann ja gleich danach den Stop noch gesehen haben, wo Daniel Cormier gar keine Bock gehabt hat zu zählen. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, wo er sich erstmal um Riddle gekümmert hat nach dem Stomp, anstatt sofort anfangen zu zählen. Naja. Und dann haben wir eine relativ lange Phase gehabt, wo ja erstmal Rollins oben ist, der dann quasi Riddle auffordert, jetzt komm doch hoch. Und dann eine sehr lange Phase, wo die beiden oben gewrestelt haben und dann auch diese Haltekette da mit zum Einsatz gekommen ist, so zum dran festhalten, zum Sleeper-Hold dran ansetzen. Mir hat diese Phase oben auf diesem, ja, auf dem Balkon quasi gefallen für Umrandung.
Ja, das fand ich sehr kreativ. Also das mochte ich. Dass man das dann mitgenommen hat, weil ich sag mal, wir haben jetzt auch noch nicht so oft so Matches gesehen, so Fight-Pit-Matches. Da hat man das eben genutzt. Ich fand das witzig. Also gerade auch mit dem Sleeper, das hatte was. Ich war sehr, sehr nervös bei der Buckelbomb, die oben gezeigt wurde.
Ja. Maximale Körperkontrolle.
Ja, also das war schon nicht verkehrt. Und dann auch mit dem Stomp und alles und wie dann nach dem RKO Rollins da runtergerollt ist.
Ja, warte mal ganz kurz, weil wir haben jetzt ja diesen Punkt gehabt, es gab ja dann einen Pedigree oben und die Regel war ja, die Entscheidung muss im Ring fallen und darf nicht da oben fallen. Und das ist ja sozusagen Riddle zum Vorteil gereicht worden hier an dem Punkt, weil eigentlich hätte Riddle ja nach dem Pedigree verloren gehabt. Wir hatten eine relativ lange Diskussion mit Daniel Cormier. Danach gab es den RKO, also den Stomp quasi, der ausgekontert worden ist in den RKO. Und Rollins fällt dann ja runter. Und das bringt dann sozusagen den Vorteil für Riddle und dann auch schlussendlich den Sieg. Wie hat dir es gefallen, dass wir hier so eine Art Regel-Grauzone quasi verwendet haben? Weil ich habe das Gefühl gehabt, diese Diskussion mit Daniel Cormier, die ja auch ohne Mikro gelaufen ist, das war was dem Publikum vielleicht nicht so gefallen hat. Ich fand, da war die Luft sehr raus.
Ja, also ich finde, das ist halt keine Grauzone. Also, weil es ist halt nicht die Regel. Also, ich kann da jetzt auch im Match anfangen, draußen zu pinnen und bis drei zu zählen. Dann sagt ja auch keiner, war eine Grauzone, weil er draußen gepinnt hat. Die Regel ist ja, es muss halt drin passieren. Fertig. Da gibt es nichts zu diskutieren.
Aber die Diskussionen waren trotzdem schon ziemlich lang, oder?
Ja, das fand ich auch unnötig, wenn ich ehrlich bin. Weil ich es halt nicht verstanden habe.
Ja, und dann gab es, wie gesagt, Rollins, der in den Ring gefallen ist, also hat sich auch festgehalten, hat nicht den großen Bump genommen. Keinen großen Bump, den nahm dann Matt Riddle, nämlich mit der Broton, also der Senton, von ganz, ganz oben auf Seth Rollins.
Yo, das sah sehr, sehr, also nee, das sah okay aus, aber das klang sehr fies, weil dann auch wie Riddle danach geschrien hat. Und ich habe mir gedacht, oh, das muss richtig fies sein, weil wenn du da so auf dem Arsch oder auf dem Steißbein landest, gute Nacht. Das war sehr böse.
Aber krasse Aktion auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Also wurde auch erst als Floating Bro bezeichnet, was da jetzt falsch war.
Ja.
Ja. Aber auch der Broton, also es war schon böse. Ich habe ja auch gedacht, du stehst dann da oben und weißt, ja gut, ich muss jetzt springen, du musst dich ja trotzdem überwinden. Das Problem ist natürlich, dass Daniel Cormier da am Zählen ist und du sagst, ja gut, ich muss jetzt halt gleich springen. Das nimmt mir jetzt keiner mehr ab. Ja, das war fies.
Ja. Und dann ist der Kampf inzwischen ist im Prinzip auch so gut wie gelaufen. Riddle, der dann den Triangle Choke ansetzt, Rollins, der hier noch wirklich alles versucht, um da wieder rauszukommen, also rammt ihn da in die Käfigwände und powerbombt ihn quasi zu Boden, aber Riddle hält trotzdem fest und schlussendlich ist es dann der Tap-Out. Ja, Kai, wie gehen wir hier aus dem Match raus?
Riddle hat gewonnen, Rollins kämpft morgen gegen Bobby Lashley, ist auch alles egal, weil danach wird's interessant. So gehe ich hier aus dem Match raus.
War das der ideale Main Event für dich?
Auf der Card gab es keinen idealen Main Event. Also ich fand's okay, weil jetzt hat Riddle eben einen Sieg im Main Event errungen. Das ist schön und gut. Redet eh keiner drüber. Also egal, was du jetzt ins Main Event gepackt hättest, redet eh keiner drüber. Sind wir mal ehrlich.
Genau, weil
es reden alle über den Fiend. Bray Wyatt.
Ja.
Firefly Funhouse. Whatever.
Genau, weil es war ja dann auch wirklich so, das fand ich ein bisschen überraschend. Und da haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Headlock gehört. Weißt du noch, als ich gemeint habe, so ja, vielleicht kommt das auch erst dann, wenn unten hier die Einblendung gekommen ist, dann passiert erst was. Und was passiert? Genau das ist passiert. Also Triple H, wahrscheinlich auch Patreon-Supporter bei uns.
Danke.
genau. Ruhig mal den Pledge erhöhen.
Trips, ja, wirklich. Also. Nimmt er die $2-Dinger immer mit, wirklich. Herr Hunter, nicht so knausern.
Naja. Man muss ja irgendwie den Fiend Bray Wyatt bezahlen können. Gehen wir mal so ein bisschen durch, was wir da gesehen haben. Weil es ist ja quasi noch, während Daniel Cormier und Riddle hier im Entrance gewesen sind, ist ja quasi das Licht ausgegangen, Kai. Und du hast dann auch sofort gemerkt, okay, die Zuschauer sind alle da. Es gingen sofort die ganzen Handylampen an. Also die Fireflies waren alle da. Und ich habe in dem Augenblick gar nicht genau gewusst, was habe ich jetzt zu erwarten. Und dann hast du ja richtig schon gesagt, dann haben wir ja verschiedene kostümierte Menschen.
Also erstmal wird ja gesungen, he's got the whole world in his hands.
Richtig.
Das ist das allererste, was passiert. Wo die Leute auch mitsingen. Nur das Problem ist, der singt halt sehr langsam, deswegen kann man die Geschwindigkeit nicht halten, weil man nicht weiß, wie schnell und langsam singt er. Und dann kriegen wir die Real-Life-Version vom Firefly Funhouse. Und leck mir am Arsch, das ist schon gruselig. Also aber jetzt, hier Huskes ist okay, ne? Der Buzzard ist okay. Abby the Witch, creepy. Der Hase, Alto Berlinski, der ist richtig creepy.
Meine Freundin hat, während ich das geschaut habe, auf der Couch gelegen und hat Monkey Island gespielt und hat genau in dem Augenblick hochgeschaut und meint so, was macht denn da ein Mörderhase im Publikum? Das fand ich sehr passend. Nein, und dann auch, wir sind ja quasi diese ganzen Firefly Funhouse-Momente so ein bisschen im echten Leben nochmal durchgegangen. Die Figuren dann eben und dann ja auch den Fiend, den man im Publikum gesehen hat und die Maske, die auf dem Kommentatorenpult gelegen hat. War das der verbrannte Fiend? Kann das sein?
Ah, das kann gut sein, ja. Ich war mir nämlich auch nicht sicher.
Ja, und man reist ja quasi so durch die einzelnen Stationen des Firefly Funhouse hindurch, weil Kai danach soll es ja dann auch wirklich in die alte Kulisse wieder zurückgehen.
Genau, wir gehen dann nämlich ins Firefly Funhouse zurück. Was auch sehr geil gemacht war natürlich, ne? Alles verstaubt, die alten Puppen liegen da, man erkennt zwar das von damals, man hört auch die Musik, alles sehr verzerrt, so ein bisschen wie eine kaputte Schallplatte eben. So, da hat man, was das Production Value angeht, schon sich ordentlich Mühe gegeben, finde ich.
Ja. Ja, richtig geil. Also mega atmosphärisch, was man da aufbereitet hat. Und du hast auch gemerkt, dass die Crowd, die wurde ja auch immer heißer, so von Sekunde zu Sekunde eigentlich, ne? Wie ging dir das?
Ja, auch. Also, weil du hast ja gemerkt, die Crowd war so, jetzt zeig uns endlich Bray Wyatt. Und ich hatte so ein bisschen Angst, weil danach gab es ja diese Stelle, wo dann auf den Fernseher geschnitten wurde und man gesehen hat, dass eine neue Maske redet, und ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden. Habe auch im Internet noch nichts gefunden, was da genau gesagt wurde. So ein Transkript habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Wirkt aber wieder sehr Firefly Funhouse-esque. Und dann gab es eben den Shot auf die Door, also diesen Shot auf die Tür. Keine Ahnung, warum ich das Door gesagt habe, auf die Tür, die da aufgebaut wurde auf der Rampe. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil dann kam da Licht von hinten. Und ich dachte, weil wir es auch gesagt haben in der Preview, dass das so ein bisschen der Cliffhanger ist, mit dem sie uns jetzt rausschicken.
Ja.
Hätte ich mir gedacht, ja, kannst du machen. Hätten die Leute in der Halle gar keinen Bock drauf. Und ich finde es dann doch ganz gut, weil sie haben ja nicht viel mehr gemacht, sondern die Tür ging dann auf. Es war sehr, sehr hell, du hast nichts gesehen. Und dann auf einmal kam die Laterne und du wusstest, er wird es jetzt höchstwahrscheinlich sein. Dann kam er eben rum mit dieser Maske, die viele anscheinend mit Black Phone vergleichen, so ein Horrorfilm, der letztes Jahr rauskam. Auch gruselig, gucke ich gar nicht erst, kann ich auch wieder nicht schlafen. Und dann wird die Maske abgezogen. Und wir sehen, es ist Bray Wyatt. Dann die Laterne wird ausgepustet. Da ein bisschen schlechtes Timing, muss man ganz klar sagen. Da war das Licht schon zu früh aus, aber meine Güte. Und dann dieses komische Windham-Logo, was er irgendwann vor x Monaten bei Twitter hatte, wo Leute schon wieder rumgesponnen haben, sehen wir dann noch. Und das war's.
Ja, super geiler Moment. Also auch fast schon so eine Erlöser-Symbolik, ne? Dieses gleißende Licht im Hintergrund und das Geblendete, das Unbekannte, was auf einen zukommt. Und dann als der Schatten dann quasi wieder eintritt, ist das Vertraute, was wir dann zu Gesicht bekommen. Mit der eben neuen Maske, aber mit der alten Laterne. Und vor allem auch, Kai, es ist nicht der Fiend, der hier zurückkommt, sondern es ist Bray Wyatt selber. Bedeutet das auch dadurch, dass wir ja die verschiedenen Personas eigentlich von Bray Wyatt jetzt hier im Bild gesehen haben, bedeutet das, dass man jetzt noch stärker mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten arbeiten wird? Das war jetzt ja auch nicht der, es war jetzt auch nicht der Sumpf Bray Wyatt, sondern es war ja Bray Wyatt selber mehr oder weniger. Was glaubst du,
warum? Das war auch nicht der Funhouse Bray Wyatt?
Genau, ja.
Also, ich kann dir darauf nur die ehrlichste Antwort geben und sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was man macht. Ich hab da auch ein bisschen Angst vor, und nicht die Kai-Kukuse-Filme Angst, sondern ich habe Angst, dass man das vor die Wand fahren kann, weil du hast da ja 80 Milliarden Baustellen. Du hast jetzt Bray Wyatt, du hast aber auch den Fiend, du hast einen verbrannten Fiend, du hast die Firefly Funhouse Crew. Werden das auch Wrestler sein? Werden die auch auftreten? Werden die auch was machen? Wie bindest du diese Horrorelemente in die Show ein? Weil die sehen ja schon creepy aus. Verlieren die an Creepiness, wenn du die immer in einer vollbeleuchteten Halle siehst? Was macht der normale Bray Wyatt? Was macht der Funhouse Bray Wyatt? Kriegt man überhaupt 10 Charaktere in einer Person irgendwie vernünftig untergebracht, ohne dass es bescheuert wirkt? Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich habe absolut keine Ahnung, welche Richtung das geht. Ja. Aber also, das finde ich gut. Also, weil ich bin gespannt, weil ich will wissen, was sie machen. Und ich habe auch trotzdem Angst, dass sie vor die Wand fahren, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe Bock zu sehen, was passiert, weil ich bin super gespannt.
Ja, also da hat man es auf jeden Fall sehr, sehr richtig gemacht mit der Art und Weise, wie man das hier aufgedröselt hat. Auch, dass er hier niemanden attackiert hat oder sonst irgendwie schon mal einen Hinweis gegeben hat, in diese Richtung möchte ich gehen. Dieser Fernsehschnitt, den wir da gesehen haben, der Fernsehabschnitt mit der verzerrten Stimme und so, da war unter anderem eine der Aussagen, auch die wir schon in den weißen Hasen-Trailern gesehen haben, nämlich Who killed the world? You did. Also dieser Punkt, der wird da auch aufgeführt unter anderem. Und auch diverse andere Formulierungen, die wir auch in den Trailern gesehen haben. Das ist zumindest das, was ich rausgehört habe. Und das ist die eine Sache, die ich mir notiert hatte hier unter anderem. Also ja, das ist extrem spannend. Wie gesagt, es bleiben quasi alle Türen offen. Es hieß ja auch schon in der Vergangenheit, dass Bray Wyatt hier noch mal aggressiver, noch mal böser sein sollte. Also man hat hier im Endeffekt wirklich so viele Möglichkeiten sich offen gelassen, mit dieser Persönlichkeit, mit diesem Charakter zu arbeiten, aber eben auch mit den anderen Teilen zu arbeiten. Also siehst du jetzt irgendjemanden, mit dem Bray Wyatt in dieser Form zusammen funktionieren könnte? Oder wird das was Größeres? Wird das eine dunkle Übernahme von WWE hier?
Boah. Ja, die Frage ist, wohin möchte man damit, ne? Weil wir haben es ja auch damals gesagt, ist das Ziel von einem Fiend Bray Wyatt dann der Belt? So, will er an die Spitze, will er irgendwie seine eigene Agenda durchdrücken als Charakter? Das ist eben schwierig zu sehen. Was ist überhaupt die Intention? Was ist das Ziel eines Bray Wyatt? Und das kann ich hier noch nicht sagen, weil ich eben auch nicht weiß, wie man diese Düsternis rüberbringen kann in das sehr helle Raw.
Ja, das wird sich zeigen. Glaubst du, also du bist jetzt der festen Meinung, dass Bray Wyatt direkt zu Raw geht?
Ja, ich denke schon, dass er dann morgen auftaucht. Okay. Weil bei SmackDown haben wir jetzt großteils Roman und dass man das irgendwas macht. Vielleicht hat ja auch der viele Zauberkräfte und sagt, ich kann Belts teilen.
Der zerteilt die einfach, genau. Hat ja da auch seinen, Braun Strowman haben wir auch noch bei SmackDown. Das war ja auch gerüchtet, dass man da eventuell eine Gruppierung wieder aufbauen könnte. Ob das passiert, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten. Was, glaube ich, das größte Problem werden wird, ist natürlich, dass wir da wieder so einen Charakter haben, der sehr larger than life ist im Vergleich zu dem, was wir ansonsten bei WWE haben. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, das diesmal auch entsprechend umzusetzen. Weil das hat man bei dem Fiend nur in Teilen richtig gemacht. Im Ring war es auch sehr schwer zu verkaufen natürlich, weil der Fiend ja quasi unzerstörbar gewesen ist, außer man zündet ihn an. Also auch das wird wieder eine große Herausforderung sein. Aber es das heißt ja auch, dass Bray Wyatt hier mehr Mitspracherecht haben soll. Wir werden sehen. Also es sind sehr, sehr viele Fragezeichen einfach. Also alles Spekulation, was wir gerade sagen. Ne?
Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock auf Raw. Das kann ich sagen. Weil da muss dann ja irgendwas passieren. Gucken, also ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, so ein Stable, um dann Bray Wyatt zu schaffen oder ob er für sich selber stehen sollte. Wir haben ja gesehen, wie gut das mit Alexa Bliss lief. Nicht.
Die hat schon gesagt, hallo, alter Freund.
Ja, dann ist doch super. Geh woanders hin, nimm Lilly mit, mach irgendwas, aber lass uns Bray bitte in Ruhe.
Ja, mal sehen, welche Wege Bray Wyatt hier nehmen wird und ob man sowas wird wie so eine, ich habe gelesen, viele vergleichen das jetzt mit Mankind früher, mit den Three Faces of Foley, natürlich mit dem Undertaker. Das sind so Namen, die schweben ja über Bray Wyatt und über der Karriere von ihm eigentlich schon seit Jahren. Mal gucken, ob das jetzt dann final wirklich mal in diese Richtung gehen kann, ob er wirklich diesen Spot einnehmen kann. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich fand die Inszenierung hier, fand ich grandios. Das hat man echt perfekt gemacht und hat da einen tollen Cliffhanger jetzt für die nächsten Tage auf jeden Fall aufgebaut. Und der Hype ist da. Der Hype ist da und alle Leute reden nur darüber. Alles andere bei Extreme Rules hat quasi gar nicht stattgefunden, gefühlt. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Inwiefern glaubst du, Bray Wyatt hat irgendwas an seinem Inringstil geändert?
Nee. Glaube ich nicht.
Gut, ich mich auch nicht. Das könnte auch wiederum ein Problem werden. Also mal gucken.
Auch ein Problem werden, ja.
Also es ist eben eine Wundertüte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ein geiler Cliffhanger und natürlich auch ein Charakter, der einen absolut wieder in das Produkt reinbringt, weil es einen einfach neugierig macht. Ne? Kai, wie gehen wir denn jetzt eigentlich aus Extreme Rules hier raus? Also wir reden sehr viel über Bray Wyatt, über das große Comeback. Ansonsten war das eine bunt gemischte Tüte, oder?
Ja, also das ist das, was mir gefallen hat, hat mir gefallen. Das, was schlecht war, fand ich sehr, sehr schlecht. Also in der Show. Und ich glaube, so ungefähr kann ich die auch zusammenfassen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also Opener mochte ich sehr gerne. Danach die drei Matches. Das Leather-Match war dann noch ganz okay. Aber Extreme Rules, Damen-Match und Strap-Match, ach du meine Güte, wirklich, damit kannst du mich foltern. Also wenn ich nächste Mal irgendwie nachts wach werde und ich kann nicht schlafen, mache ich das Ding an. Ich ratze dir sofort weg, ohne Probleme. Boah, ja. Ein Quit-Match war halt auch zu lang, ne? Es war dann am Ende auch echt gut und also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Ende von dem Match. Damit hatte ich sehr viel Spaß. Und das geht auch in eine ganz coole Richtung, aber das Match war viel zu lang. Ein Edge muss nicht immer 400 Stunden wresteln. Und ja, das Main-Event war dann auch, das war halt kein Main-Event, ne? Also, es war prinzipiell eher eine unrunde Show, wenn man mal ehrlich ist, die dann einen verdammt starken Opener hatte, ein paar gute Sequenzen und eben das Ende mit Bray Wyatt, was wirklich fantastisch war. Und auch eine der krassesten Inszenierungen war, die ich in den letzten Jahren gesehen habe im Wrestling. Absolut. Nichtsdestotrotz, für 3 Stunden 15 fast, war das zu viel Downtime. Und ich werde jetzt auch mal wirklich knallhart und gebe sogar noch einen Bonuspunkt natürlich für fantastisches Bray Wyatt Auftreten. Aber mehr als eine 4 von 8 Bananen kann ich da nicht geben.
Ja, ich gebe ein bisschen höher, ich gebe eine 5. Ich fand die 3 von dir angesprochenen Matches nicht ganz so katastrophal wie du. Also klar, das war nicht gut, aber das Damen-Titel-Match zwischen Ronda Rousey und Liv Morgan und auch das Strap-Match zwischen Drew McIntyre und Karrion Kross, die fallen so für mich beide in die gleiche Schublade. Das war so unterdurchschnittlich, aber es war nicht katastrophal. Das waren keine Stinker.
Aber das ist das Schlimmste. Wenn ein Match wenigstens richtig, richtig schlecht wäre, dann ist es ja wenigstens lustig. Wenn ich sage, ach, guck mal, witzig, irgendwann für On a Pole. Aber das zu gucken, das war nur anstrengend.
Ja.
Und das ist das Schlimme dabei.
Also ich glaube auch jetzt im Jahresvergleich, wir hatten schon in der Gänze deutlich rundere Shows, würde ich mal sagen, auch bei WWE. Wir hatten einen geilen Opener. Leitermatch fand ich gut, aber leider wäre da viel, viel mehr drin gewesen. Andere Sachen haben wir schon alle angesprochen. Deswegen, ich gebe eine 5. Ich fand es in Ordnung. Da kriegt die Show noch von mir noch den Bray Wyatt und den Gunther-Bonus obendrauf, weil ich den Opener einfach so gut fand, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Deswegen, Eine merkwürdige Show, also, wo wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, so, wir wissen nicht genau, was der Main Event sein wird, und dadurch fühlt sich auch ein bisschen komisch an, finde ich. Ne? Also hätte vielleicht auch das I Quit Match ans Ende gestellt, dann wäre aber natürlich die ganze Verletzungsgeschichte hätte dann nicht funktioniert, wenn auf einmal das Licht ausgeht und der Fiend kommt oder Bray Wyatt kommt, hätte auch nicht funktioniert. Deswegen musste man da eben ein bisschen jonglieren. Deswegen fühlt sich diese Show auch in der Abfolge und der Matches und dieser Dramatik, die eine Show eigentlich haben sollte und der Struktur, fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an. Das finde ich ganz merkwürdig, obwohl es, wie ich finde, im Großen und Ganzen schon eine unterhaltsame Geschichte gewesen ist. So, aber ich glaube, damit sind wir durch, oder? Willst du noch was sagen?
Nee, sind wir durch.
Ich schone dann meine Stimme und verweise natürlich auf den Wochenend-Podcast. Ne? Die 500 steht vor der Tür. Die gibt es dann am kommenden Sonntag in ganz, ganz voller Länge. Und natürlich dann, Kai, du und Chris, ihr habt No Holds Barred übernommen, weil auch da hatte ich schon keine Stimme. Das wird es am Mittwoch geben. Also müssen sich Leute anschnallen.
Ja, Chris und ich alleine, ohne von dir in Zaun gehalten zu werden. Ja.
Muss ich wieder Pieptöne drüber legen?
Wir sagen dir einfach nicht wo, außer du sagst, du willst das ganze Ding hören.
Ich bin gespannt. Genau, das gibt es. Es gibt noch das Magazin, wir haben das Match of the Week und ich hoffe dann auch, dass ich dann bei Zeiten wieder stimmlich zugegen bin. Aber bevor ich hier komplett kollabiere am Mikrofon, mache ich hier einen Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.